Und im Grunde genommen ist es so, diese Marken machen dich halt zu Helden. Und das haben die so gut verstanden. Jeder will eigentlich ein Held sein. Mhm. Es ist großartig, vieles zu haben, wenn du damit coole Sachen machst, die möglichst vielen Menschen irgendwie was Gutes tun. Safe. Dann hast du es geschafft. Safe.
Hast du einen Tresor zu Hause?
Ja, einen sehr großen und der ist auch nicht knackbar.
Wo wohnst du denn? Die Frage.
Finne und das Geld.
Ein ARD-Podcast von Das Ding.
Freunde, wie sieht eigentlich für euch der perfekte Tag aus? Man steigt morgens in sein Ferrari ein mit einer Dolce Gabbana Sonnenbrille, einem Louis Vuitton Pulli und Balenciaga Schuhen und dann mittags ganz entspannt in einen 3-Sterne Michelin, ich weiß nicht, ob es das ausspricht, aber Michelin-Restaurant einkehren. So stellen sich viele Leute einen luxuriösen Tag vor. Und genau darum geht es auch in der heutigen Folge. Luxus, denn so viele von uns feiern das extrem ab. Und warum wir das so abfeiern und was die Marken mit uns machen, darum geht es heute hier in der Folge. Und ich kann an der Stelle schon mal eins verraten. Ja, ich singe über Luxus, der Yachtplatz gemietet, aber Leute, ich sitze gerade literally mit Vans. Also an mir ist eigentlich nichts Luxus und ich brauche das auch nicht. Aber trotzdem ist es für super viele Leute ein großes Thema. Und jemand, der schon richtig, richtig viele Luxusmarken in Besitz hatte, ist aber Uwe. Und Uwe hat allein schon ja so einen Luxury-Nachnamen. Und zwar heißt er Uwe von Grafenstein. Und er hat nicht nur schon einen Fernsehpreis gewonnen, er ist auch erfolgreicher Unternehmer, hat mehrere Podcasts. In seinem Podcast Geschichten, die verkaufen, erzählt er zum Beispiel über Unternehmensstrategien und da zum Beispiel auch über Luxusmarken. Und Uwe findet Luxus auch selbst ziemlich gut. Aber das muss ich mir jetzt am besten mal selbst erzählen. Hallo Uwe.
Hi, ich danke dir für die Einladung.
Die Zuschauer kennst du, oder gesagt Zuhörer, weil wir ja in einem Podcast sind. Ich frage jeden Gast am Anfang der Folge eine bestimmte Frage. Mhm. Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
Auf dem Konto? Boah, ist das mies. Also erstens Konten. Ich könnte dir sagen, was ich in meinem Geldbeutel habe, weil das weiß ich gerade ganz genau, weil ich nämlich hier in der Stuttgarter Innenstadt gerade noch eine Leber-Cast-Semmel gekauft habe. Und in meinem Geldbeutel befinden sich 19,70 Euro.
Also wie viel hast du abgehoben? Oder eher gesagt, wie viel hattest du davor?
25.
Ah, so teuer war eine Leber-Cast-Semmel.
Und ein Franzbrötchen. Das muss ich
hinzufügen.
Ach so,
das ein fantastisches hast du gerade nicht erwähnt gehabt.
Ja doch, okay. Es war eine Kombi.
Bleiben wir bei Zahlen. Was kostet deine Uhr? Hast du gerade eine Uhr an?
Ja, ich habe eine Uhr an. Ist eine Rolex, um es vorwegzunehmen. Okay. Ja, so, ich dachte, ich bereite mich vor für den Podcast.
Nee, finde ich gut. Wie viel ist die wert?
Ich habe die mal gekauft für 3.600, als ich meine erste Nominierung zum Fernsehpreis bekommen habe. 2010 und mittlerweile hat sie sich verdoppelt.
Ah, nicht schlecht.
Das ist eine Baby-Rolex. Ne? Ist so eine kleine Oyster, so eine. Aber ich liebe die, weil die so ein perlmuttartiges Ziffernblatt hat.
Es reicht nicht aus, dass es eine Rolex ist, die du am Handgelenk trägst, die sich im Wert gesteigert hat. Du hast sie auch noch für die Nominierung bei einem Fernsehpreis bekommen.
Ja, ich war nominiert das erste Mal für Sido geht wählen, eine Show, die wir mit Sido produziert haben, der die Bundestagswahl erklärt hat. Und das war der erste Erfolg, wo ich mir dachte, da kommen wir bestimmt vielleicht heute auch nochmal drauf, warum ich mir dann so ein Luxusprodukt gekauft habe. Es war, hat natürlich was mit Belohnung zu tun.
Und die Nominierung dann gewonnen?
Nee, oder? Hat noch 10 Jahre gedauert.
Ah,
also
okay.
Noch exakt 10 Jahre, aber wenigstens die Nominierung und die war auch schon mal großartig.
Womit natürlich. Hast du denn dann gewonnen?
Das Lachen der Anderen im WDR, eine Show mit Oliver Polak und Micky Beisenherz, die sich über Randgruppen lustig gemacht haben. Aber okay. Sehr liebevoll.
Was hast du dir in dieser Zeit so alles gekauft?
Boah, also Autos waren mal ein Ding. Also die, so über die Firma dann, ja, tolle Autos, sportliche Autos, die irgendwie toll waren. Die haben mich geflasht. Ich hatte eine Phase, so als ich im Fernsehen war, so 28, so die ersten Erfolge, da bin ich so ein bisschen hochgeflogen, sage ich mal. Mhm. Hatte auch, also ich komme so aus einem Haushalt, wo überhaupt gar kein Luxus war. Also so gar nicht, so alleinerziehend und überhaupt nicht das Geld dann dort. Und als dann so ein bisschen, glaube ich, das erste Mal so der Erfolg kam, da glaube ich, habe ich ein bisschen was nachgeholt. Ich hatte mal wirklich tatsächlich eine recht große Sneaker-Sammlung. Meine Frau sagte, oder hat sich
die
damals...
Die Weltgrößte.
Die Weltgrößte. Das nicht, aber so, dass meine Frau gesagt hat, warum hast du eigentlich mehr Schuhe als ich? Habe halt wirklich diese, ich hatte damals so eine Nike Air Max One Phase in sämtlichen Color Packs und die Jordans, die Einser. Und das war irgendwie so die kultigen Schuhe. Und die habe ich halt einfach geliebt. So, und wir haben halt immer, wir hatten auch irgendwie gute Connections so zu Nike Town, so zu Nike Germany und haben mit denen natürlich auch immer so coole Projekte machen können im Fernsehen und hatten dann echt immer einfach sehr viele schöne Schuhe, von denen ich auch heute fast schon wieder alle verkauft habe. Aber das war einfach eine tolle Zeit und wird mich aber auch immer prägen. So ist irgendwie so Hip-Hop und Sneaker-Kultur, das ist so das, wo ich herkomme.
Ja.
Und Uhren waren mein Ding. Also
Rolex hast du dir, wie gesagt, an, ne?
Exakt, das ist auch die, die hier übrig geblieben ist sozusagen.
Die einzige?
Nicht ganz, ehrlich gesagt. Es gibt noch eine weitere.
Okay.
Und die, die will ich so auch an die nächste Generation weitergeben. Das wäre so das Schönste eigentlich, wenn mein Söhnchen die dann irgendwann mal übernimmt. Ich hatte aber mehr. Also ich habe so über 10 Jahre einfach mehrere gekauft, aber auch immer so als Wertanlage. Und es war verrückt, weil du ja einfach, man sagt ja, die Rolex steigt so im Schnitt um 7%. Ich hatte ein paar Mal auch echt Glück, dass die sich ver-X-facht haben. Also wirklich einfach aus Versehen die richtigen Modelle gekauft. Oder nicht ganz aus Versehen, aber schön, dass es sich dann so schnell entwickelt hat.
Ja.
Aber ich habe halt einfach echt ein paar Uhren gekauft. Weiß nicht, so 4, 5, 6 vielleicht. Dann auch die wieder auch ganz fleißig weiterverkauft. Und das war mir irgendwie wichtig, aber was die geilste Erkenntnis dabei war, du hast nur 2 Handgelenke und ich hasse es, rechts eine Uhr zu tragen, also du kannst halt immer nur eine tragen.
Hast du einen Tresor zu Hause?
Ja, einen sehr großen und der ist auch nicht knackbar und man findet ihn auch nicht, weil er unter der Erde eingelassen ist.
Okay, cool. Wo wohnst du denn? Die Frage. Mach es mal so, definier mal gerne deine neue Sicht von Luxus in 2 Sätzen.
Okay, in 2 Sätzen, das ist geil. Das tun zu können, worauf ich Lust habe, es zu tun, wann ich es möchte, mit wem ich es möchte und wo ich es möchte. Mhm. Das ist so in einem Satz.
Das ist in einem Satz?
Ja.
Du hast noch einen zweiten, hast du noch Platz?
Einen habe ich noch. Aufzustehen, wenn ich wach werde und nicht, wenn der Wecker klingelt. Das ist eine geile Definition von Luxus, die mir lange
kam. Ich glaube, das wäre für mich auf jeden Fall kritisch, weil glaube ich, würde ich jeden Tag so um 15 Uhr aufstehen.
Ja, ich habe halt einen Sohn, ich bin halt Papa, ich muss halt irgendwann so mein
Dann ist es nicht der Wecker, sondern das schreiende Baby.
Ja, voll. Also jetzt ist mein Baby über 10, aber trotzdem natürlich intensiv. Ich habe die Firma damals verkauft und bin dann so aus dem Fullstop, ich habe so voll durchgearbeitet, 24/7, die Firma verkauft und von einem Tag auf den anderen Fullstop so richtig mit Handbremse. Und habe dann erstmal eine Auszeit in Los Angeles mit der Familie genommen und habe dann erstmal so wieder geguckt, so was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, was ist mir wichtig. Und in der Rückbetrachtung war dann plötzlich so Autos, Schuhe, Uhren etc., das war halt so belanglos, sonst ging halt so um Quality Time mit der Familie und Quality Time mit mir selber. Das war irgendwie Luxus oder ist Luxus für mich heute.
Hast du deine Frau kennengelernt, als du eine Rolex am Arm hattest? Oder war das später oder früher?
Boah, literally, ja. Ich glaube, die habe ich so kennengelernt. Das Lustige ist ja, auch, dass ich nicht der von bin. Ich bin nur eingeheiratet. Ich bin so, ich bin eine Mogelpackung.
Du bist eine Mogelpackung,
genau.
Mensch. Und du bist immer, gar nicht Uwe von Grafenstein.
Nee, ich bin gar nicht Uwe von Grafenstein.
Wer warst du?
Uwe Stanz. Genau,
Mensch.
Aber meine Frau hat einen schöneren Namen mitgebracht.
Dann wir hätten wahrscheinlich nicht zum Podcast eingeladen.
Wahrscheinlich, nee, jetzt fällt alles auseinander.
Verdammt.
Nee, die sagen auch immer, ich habe meine Frau geheiratet wegen des Namens, aber es ist natürlich Quatsch, ich wollte eigentlich nur das Geld haben.
Achso, finde ich gut.
Nein,
auch reich?
Nee, verarmter Raub, sie sagen verarmte Raubritter. Also verarmte Raubritter, die jetzt nicht mehr haben. Bayerischer Landadel.
Habe ich auch schon mal gehört, dass es natürlich auch viele, viele Adelstitel gibt, die arm sind. Ja,
voll. Also arm sind sie nicht, aber spaßeshalber.
Ja. Also ich meine, im Vergleich zu dem, was man sonst so sich darunter vorstellt.
Ja.
Okay, glaubst du, dass es eine Rolle spielt, wie viel Geld man verdient? Oder sagst du, es ist nur abhängig davon, was man macht? Und weil du ja selbst gesagt hast, ich habe jetzt eine Rolex am Arm gehabt, ist das irgendwie... Ist es für dich irgendwie die Definition von Erfolg oder was ist für dich ein erfolgreicher Mann oder
Frau? Das ist eine geniale Frage. Also es gibt ja eine Untersuchung, die mal gesagt hat, in Amerika ab 100.000 Euro im Jahr wirst du nicht mehr glücklicher. Also wenn du ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro hast, danach passiert nichts mehr. Ich glaube, das ist so. Also wenn man diese Schallmauer mal irgendwann durchbrochen hat, dann glaube ich, oder bei mir war das so, dass ich mir gedacht habe, so das stimmt, danach kommt dann nicht mehr viel. Also es gibt dann nichts mehr, weißt du, wenn du dann... Du gehst in irgendwelche Elektronikfachhändler und denkst dir so, könnte ich jetzt alles kaufen, könnte ich nicht kaufen, also das kommt nicht mehr so viel. Ne? Es macht dich irgendwie materielles nicht mehr so viel glücklicher. Was mich glücklich macht, ist, wenn ich jetzt schaue, ich durfte den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewinnen mit meiner Firma. Das war irgendwie immer so eine To-Do-Liste, die für mich aber unerreichbar irgendwie ausgeschaut hat. Ich habe ein cooles Team aufgebaut von Leuten, jetzt auch mit der neuen Firma, wo wir jetzt diese Menschen im Bereich Geschichten erzählen, beraten. Eine neue Firma gebaut, Arbeitsplätze geschaffen und ich kann jeden Tag echt Dinge tun, die ich selber entscheiden kann. Also ich habe niemanden sozusagen, der jetzt mein Chef ist. Ja. Und ich finde, das ist für mich, das ist nur meine ganz eigene Definition, dass ich mein eigener Chef sein kann, zwar auch mit der Verantwortung, die dann leider dazukommt, dass man tatsächlich auch alles selber entscheiden muss, aber das ist für mich heute Luxus und dass ich für meine Familie sorgen kann tatsächlich. Das ist für mich ein Riesenluxus. Für mich ist Freiheit ein Riesenwert. Für mich ist der größte Luxus ist Freiheit.
Ja, und trotzdem kaufen sich ja auch, ich sag mal, junge Leute, die eigentlich gar nicht das Geld für diesen, ich sag mal, materiellen Luxus haben, Luxusartikel. Ne? Also ich kenne auch super viele Leute, die haben irgendwie Schuhe, die 2000 Euro kosten, irgendwelche Balenciaga-T-Shirts, die können sich eigentlich gar nicht leisten.
Ja.
Was sagst du? Was ist deine Meinung dazu? Also du hast ja selbst irgendwie Luxusartikel benutzt für dich oder gerne getragen. Was sagst du zu Leuten, die es heute machen, vielleicht mit deiner anderen Sicht auf die Dinge?
Hm. Also tendenziell, jeder ist seines Glückes Schmied und muss das machen. Ich glaube, und ich habe das mal gehört, so einen sehr schlauen Spruch, Menschen kaufen Dinge, die sie sich nicht leisten können, die sie eigentlich nicht mögen, um gemocht zu werden von Menschen, auf die sie eigentlich überhaupt keinen Bock hätten.
Nicht, so war es nicht 100%.
Aber du verstehst die Meinung.
So ähnlich, ja.
Ich glaube, ich kenne den Spruch. Es hat halt was damit zu tun, dass du halt mit Menschen irgendwie, dass du ein Bild projizieren willst nach außen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Bild halt dir irgendwann vor die Füße fällt. Also irgendwann zerkrümelt dieses Bild. Und ich glaube, dass das dir nicht gut tut. Also ich habe gemerkt, je mehr ich von Luxus abgestoßen habe, also Produkten, also haptischen Dingen, desto entspannter ist es. Es gibt diesen zweiten dummen Spruch, irgendwie alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und ich glaube auch, dass das wahr ist. Also ich glaube, alles, was du irgendwie hast, ist Ballast. Und je weniger man damit hat, so desto glücklicher und leichter wird man. Und das Leben wird irgendwie auch leichter. Mhm. Deswegen, wenn jemand Bock hat darauf, sich das zu kaufen, cool. Ich glaube, es ist schlauer investiert, wenn du es in deinen Kopf investierst. Mhm. Also wenn du dich wertvoll machst. Nicht äußerlich, sondern so im Kopf und so als Mensch.
Mhm. Ja, ich kann natürlich aber auch irgendwie die Menschen verstehen, die sagen, an sich will ich das. Ich will im Kopf schlauer werden. Ich will irgendwie wertvoller als Person werden. Mhm. Aber egal, wie ich es versuche, egal wie viel Arbeit ich da reinstecke, die Leute sehen es nicht von außen.
Ja.
Und die meisten beschäftigen sich ja erst gar nicht mit mir, wenn sie nicht sehen, dass ich irgendwas Teures an mir habe.
Aber dann ist die Frage, willst du, dass diese Leute sich überhaupt mit dir beschäftigen? Also hast du dann da Bock drauf? Das muss man halt.
Es ist halt geschäftlich gesehen, glaube ich, auf jeden Fall, weil es natürlich Menschen sind, die man braucht.
Ja.
Was natürlich bei dir vielleicht passiert sein könnte, ohne irgendwas Mut zu maßen, aber dass vielleicht diese Preise und dieses Standing, was du mit der Zeit in der Branche bekommen hast, vielleicht deine neuen Luxusartikel sind.
Lustig.
Dass die Leute dich sehen, in der Presse sehen, die wissen, was du erreicht hast und du dann vielleicht diesen Luxus, diese Rolex gar nicht mehr brauchst.
Naja, ich glaube auch vor allem, weil das ist ein sehr guter Gedanke. So habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Boah, also tatsächlich mindblowing, muss ich mal länger drüber nachdenken. Ich glaube, es geht um Bedeutung. Egal, ob du dir also in jungen Jahren ein Balenciaga-Shirt kaufst oder ob du später als Mann dann irgendwie Haus baust, Kind machst, irgendwie Baum pflanzt, Buch schreibst. Meine Theorie ist ja, das hier ist ein riesengroßer Ameisenhaufen. So, ja? Also alles so. Und dann, du bist halt eine davon und denkst dir so, wer bin ich eigentlich? Was ist so eigentlich meine Special-Ameisenfähigkeit? Ja. Und ich glaube, du willst halt einfach Bedeutung erlangen. Also ich habe das Gefühl, dass ich mir denke, gibt halt eine begrenzte Zeit. Ich bin jetzt nicht besonders religiös, ich weiß nicht, was danach kommt. Vielleicht gibt es eine zweite Chance, aber Stand heute arbeite ich mal mit dem Wissen, dass es nur eine gibt.
Ja.
Deswegen überlege ich mir halt heute so, was will ich da lassen? So, was will ich auch, dass mein Sohn später mal über mich erzählt oder denkt? Mhm. Und das ist jetzt so meine neue Bedeutung.
Mhm. Ja. Glaubst du, es geht also mit dem Alter dann einher so, dass man sich erst so wirklich, wenn man den ersten Teil so abgeschlossen hat, also
ja, vielleicht ist. Ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt so ein das, was du, glaube ich, sagst, so, das ist halt super easy. Du kaufst dir was, es wird sofort gesehen und kriegst sofort Dopamin. Boom, es wird sofort erfüllt. Nächstes Ding ist halt, du kommst, glaube ich, in so ein Karriere-Race rein, aus der Schule raus, kommst in so eine Karriereleiter rein und willst halt irgendwas reißen. Und dann irgendwann kommt ja angeblich, glaube ich, so dieser Absicherungsmodus, dass man so denkt, jetzt, also ich bin da noch nicht, aber ich glaube dann so ab 50, 55 kommt dann dieser Absicherungsmodus. Dann willst du nur noch halten, was du hast. Dann willst du nicht mehr angreifen. Und ich habe so das Gefühl, so, ich habe irgendwie häufig angegriffen, häufig irgendwie auch gewonnen, ganz häufig aber auch auf die Schnauze gefallen und was gelernt. Und jetzt, glaube ich, kommt so eine nächste Angriffsphase. Gucken, was das sein wird und was dann meine Luxusartikel sind.
Du hast ja gesagt, du warst erstmal so, bist in einer bodenständigen Familie aufgewachsen, wo jetzt nicht mega viel Geld da war und nicht der große Luxus. Auf einmal kam dann der Erfolg durchs Fernsehen. Und dann hast du dir irgendwie gedacht, okay, hey, jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke. Was war da dein Ansporn? Warum hast du das gemacht?
Du, das ist ja, also das Fernsehen war schon meine zweite Firma. Ich habe in Köln meine erste gegründet, nach dem Zivildienst. Das war eine Schauspiel- und Zauberschule, weil ich eigentlich so von der Zauberei komme. Und dann habe ich so reingeschnuppert ins Unternehmertum. Das hat gut funktioniert. Und dann habe ich so, im Next Step wollte ich immer zum Fernsehen. Und dann habe ich halt meine Fernsehproduktionsfirma aufgebaut und das war tough.
Ach so, mal nebenbei so eine Fernsehproduktion aufgebaut.
Nee, so nebenher nicht. Das war schon ziemlich anstrengend. Nein, das war schon sehr anstrengend, aber es war halt eben auch so, dass wir halt so Babys waren im Markt. Weißt du, da waren halt lauter große, eingefleischte Brocken, die halt irgendwie super erfolgreich waren mit Millionen im Hintergrund und Milliarden. Und wir waren halt so zwei Rookies und das war tough. Also wir haben ein Jahr lang durchgearbeitet und ich glaube 4.000 Euro Umsatz gemacht, zu zweit.
Mhm, das ist nicht viel.
Das ging, weil wir eine Gründungsunterstützung hatten und weil wir Ersparnisse hatten und hier und da parallel gearbeitet haben. Wenn du halt ein Jahr arbeitest und dann bei jedem Fernsehsender Deutschlands immer an die Tür klopfst und sagst, ey, wir sind die neuen Coolen und so. Mhm. Und die sagen, schön für euch, aber die Tür bleibt halt trotzdem zu.
Mhm.
Und nach einem Jahr kommt dann so der erste Deal. Dann sind wir natürlich ausgeflippt. Und das war für unsere Verhältnisse dann natürlich ein großer Deal, weil wir natürlich zwei kleine Typen waren so. Und dann plötzlich so, wow. Und dann irgendwie, dann das zweite Projekt kam, dann das dritte Projekt, dann kam diese Nominierung. Und dann war das schon so, dass wir gedacht haben, so irgendwie immer davon geträumt, von so einer Rolex oder was auch immer. Total gaga auch im Nachhinein, ehrlich gesagt. Aber damals war es wichtig. Und damals war es irgendwie ein Ding. Und dann haben wir die auch irgendwie gekauft, günstig. Und dann auch wieder mit Gewinn weiterverkauft. Alles cool. Aber es gehörte damals dazu, so, weiß nicht, eigentlich kauft man ja im Grunde genommen auch gar keine Uhr. Man kauft ja eigentlich eine Eintrittskarte, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Du kaufst ja so ein bisschen eine Eintrittskarte.
Dass wenn man dann vielleicht im Fernsehen nächstes Mal klopft, dass die Türen direkt offen sind, oder?
Ja, nee, ja, sondern dass du halt so ein bisschen mit den großen Jungs mitspielen kannst. Weißt du, es ist eigentlich ein Erkennungszeichen. Eigentlich ist die Uhr ja, das ist eine Uhr aus Stahl.
Statussymbol. Ja. Damit Leute sehen, ey, der Typ hat was gerissen.
Genau. Eintrittskarte so ein bisschen. Ist so, du kaufst, genau wie wenn du einen Tesla kaufst, dann kaufst du ja kein Auto. Du kaufst ja im Grunde genommen eine Eintrittskarte zu einem Club der Visionäre. Und du kaufst dir auch so einen kleinen Anteil von Tesla und vor allem von Elon. Also ob man jetzt gerade einen Anteil von Elon haben will, ist mal dahingestellt. Aber es war mal so, dass du dir halt irgendwie einen Teil von diesem Visionär kaufen konntest oder in seiner Nähe sein konntest. Ich glaube nicht, dass es um das Auto geht. Genauso wenig wie um die Uhr.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also auf der einen Seite ist natürlich Rolex schon eine Qualitätsmarke, die irgendwie, sage ich mal, sehr, sehr viel Wert auf gute Uhren legt. Auf der anderen Seite zeigt sie halt auch nur die Zeit an und ist vielleicht oft den Preis, zu dem sie verkauft wird, in Anführungsstrichen, auf der objektiven Sichtweise gar nicht das Geld wert. Ich finde es auch generell krass, wie Luxusmarken Produkte, die eigentlich den Wert nicht haben, extrem, also es schaffen, für einen extrem hohen Preis Produkte an die Leute zu bringen.
Ja.
Und ich frage mich auch, wie die das machen, weil natürlich durch Marketing, Fernsehwerbung, Werbung mit irgendwelchen Promis und Vorbildern von den Leuten, am Ende des Tages kaufen ja Leute sogar oft auch bewusst Produkte ein, wo sie wissen, dass die den Preis gar nicht wert sind.
Ja, das ist spannend, aber das ist das. Wir haben einen Podcast, der heißt Geschichten, die verkaufen, wo wir genau das erklären. So, alles, was ich im Fernsehen gelernt habe über Storytelling, ist, wie du halt Menschen dazu bringst, etwas zu tun. Ne? Zu wachen, zu lachen, zu weinen, zu klatschen, was zu kaufen, was auch immer. Und im Grunde genommen ist es so, diese Marken machen dich halt zu Helden. Und das haben die so gut verstanden. Jeder will eigentlich ein Held sein. Also es gibt diese Heldenreise. Das ist so ein dramaturgisches Modell, nach dem Harry Potter, Star Wars, alle laufen nach dem gleichen Modell ab. Man nennt es die Heldenreise. 12 Stufen ist die. Und du willst halt im Grunde genommen Bedeutung. Und das kriegst du, indem du ein Held wirst.
Ja.
Und diese Uhren sagen, also diese Hersteller sagen, zum Beispiel jetzt mal bei Rolex, wenn du diese Uhr hast, dann bist du halt sozusagen genauso im Driver's Seat wie ein Formel-1-Rennfahrer. Oder du bist genauso brillant wie irgendwie, also es fließt etwas auf dich ab von einem Andre Agassi oder Roger Federer, keine Ahnung. Also irgendwelche Promis, die halt im Sport halt stark sind. Und du kannst ein Stückchen davon abhaben. Und dadurch bekommst du halt dieses Gefühl von, ich bin Handelnder, ich darf etwas tun. Darum geht es bei Dramaturgie, dass du halt der Luke Skywalker wirst, der Harry Potter, die halt aus ihrer Bedürftigkeit oder aus ihrem weisen Dasein sozusagen jetzt zum Helden werden und die Welt retten. Und das machen die sehr gut. Und das bündeln die eben mit Verknappung.
Ja.
Ist ja so lustig übrigens, bei Rolex ganz kurz, weil so die Leute sagen immer, die Rolex ist diese wahnsinnig teure Uhr. Ich meine, unter vermögenden Menschen ist die Rolex halt eine Kindergartenuhr. Ne? Also man sagt halt so, eine Patek Philippe ist so die Rolex der Reichen. Und das Spannende ist, ich habe neulich eine Doku gesehen, warum Rolex sich als Luxusbrand durchgesetzt hat, warum man denkt, das sei der Luxusbrand. Das Spannende ist nämlich, viel zu wenige Menschen wissen, dass man eine Audemars Piguet oder eine Patek Philippe für 400.000-500.000 Euro kaufen kann. Das heißt, sie nützt dir nichts, weil niemand würde sie erkennen. Die könnte ich jetzt am Handgelenk haben und wenn du kein Uhrenfreak bist, dann würdest du dir denken, ist eine alte Uhr mit einem Lederband dran, ist irgendwie hübsch. So.
Ja.
Aber du würdest nie erkennen, dass die eine halbe Million wert ist.
Erkennt man.
Die erkennt jeder. Und eigentlich sind es halt Uhren so.
Also ich nicht.
Ja, also ich erkenne die schon, aber ich kenne mich jetzt auch gar nicht mit den Freakshow-Uhren aus. Es gibt ja bei Rolex auch noch so mit Fehlprägungen, die dann auch das X-fache wert sind. Das weiß ich alles überhaupt
gar
nicht.
Oder auch Fälschungen, die teilweise sehr, sehr gut sind.
Irgendwie. Zum Beispiel, ne? Aber die Rolex hat nur deshalb geschafft, im breiten Verständnis die Luxusuhr zu werden, weil sie den Wiedererkennungswert hat, weil Otto Normalverbraucher sie erkennt. Ne? Also für Otto Normalverbraucher ist sie Luxus. Die wirklichen Menschen, die wirklich vermögend sind, die würden entweder extreme Rolex-Uhren tragen, die halt irgendwie ganz Freak-Style irgendwie sind, oder sie würden überhaupt keine Uhren tragen, lustigerweise. Also wirklich vermögende Menschen tragen ja auch meistens gar keinen Luxus und haben auch keine teuren Autos oder irgendwelche Statussymbole. Also je vermögender du bist, desto weniger brauchst du Statussymbole. Aber bei der Rolex finde ich das spannend, dass die durch dieses Krönchen einfach das hinbekommen haben in der Wahrnehmung, obwohl sie eigentlich gar nicht die Luxus-Uhr sind.
Ja. Ja, ist mega interessant. Wusste ich noch nicht. Also ich wusste, dass es auch andere Marken gibt, die noch teurer sind, aber dass es wirklich so extrem ist, wusste ich nicht. Nochmal ein anderes Thema. Ich finde es auch vor allem einfach krass, wie so Luxusmarken, sage ich mal, diese Menschen so nutzen für sich psychologisch, indem sie einfach Marketing machen, also so irgendwie das Produkt bewerben und dann einfach auf ein Produkt, was vielleicht 10 Euro wert ist, 1000 Euro draufschreiben. Also das ist ja auch nochmal irgendwie, also so abgesehen jetzt mal von dieser Luxusdefinition, einfach mal krass, wie Marken uns auch generell dazu bekommen, dass wir jetzt sagen, ja, jetzt kaufen wir die, weil die Leute denken, das kostet viel, da muss also wie die sich daraus einen Vorteil verschaffen, aus der vielleicht sogar Unsicherheit des Menschen, ist es einfach krass, wie die damit Geld machen. Weil das ist ja auch richtig. Eine der wenigen Marken, die während Corona, also die Branche, die während Corona standgehalten haben.
Ja. Lustig, habe ich letzte Woche gerade erst eine Statistik dazu mir durchgelesen, weil meine Frau mich nämlich gefragt hat, ob die auch abgestürzt wären und sind sie natürlich überhaupt gar nicht. Und der Trend geht ja dazu momentan, dass momentan Leute nur extrem teuer kaufen oder extrem günstig. Und alles, was dazwischen ist, so stinknormale Marken, weißt du, so normale Supermärkte, haben gerade echte richtig Probleme. Und das kommt aber, glaube ich, weil sie halt den Leuten etwas,
vermitteln das.
Eskapismus. Also ich glaube, während Covid war es Eskapismus, dass du ausbrechen kannst, dass du fliehen kannst aus dieser sehr unschönen Realität, dass du dir irgendwas gönnen kannst und dich ein bisschen frei machen kannst davon. Und ich glaube, das hat viele Menschen dazu gebracht, weiterhin auch Luxusmarken und mehr als vorher tatsächlich, also noch mehr als vor Covid zu kaufen. Weil du schon denkst, so mein ganzes Leben ist so trist und ich bin nur daheim und alles ist grau, dann hole ich mir jetzt halt irgendwie diesen einen Rock, diese eine Handtasche und denk mir halt, dann gibt mir halt wieder das wenigstens Dopamin kurzfristig. Das ist halt das Problem, es gibt nur sehr kurzfristig Dopamin. Aber diese Marken machen das natürlich schon sehr, sehr brillant tatsächlich, wie sie das aufladen. Ja. Auch zum Teil mit künstlicher Verknappung oder mit Wartelisten. Und das ist natürlich schon, also so lustig, wie Menschen im Grunde genommen in jeder Epoche, in jeder Kultur auf die gleichen psychologischen Trigger reagieren. Weißt du, wenn du etwas verknappst, willst du es halt unbedingt haben. Und das macht halt Hermes super mit dieser Tasche, die irgendwie 18 Jahre, musst du, glaube ich, drauf warten, diese Birkenbag.
Gibt es, krass.
Und dann darfst du dir nicht mal die Farbe aussuchen, das finde ich so sehr geil.
Wie viel kostet die?
Ich weiß nicht, was die Birkenbag gerade kostet. Keine Ahnung. Da bin ich leider zu wenig
drin. Also, so alt bin ich jetzt. Also, ja. Da hätte ich mich mit null.
Wenn deine Mama bei deiner Geburt sich sozusagen eine gewünscht hätte, könnte sie die nächsten Sommer abholen.
Manchmal wünsche ich schon, ich wäre in so einer reichen Familie, wo es dann gemacht wäre. Ja. Obwohl, ist sie auch für Männer oder ist es eine Frauentasche?
Ist eine Frauentasche, absolut.
Ach so. Na gut. Na,
ja. Aber ich habe, also das ist übrigens auch spannend, weil ich habe echt auch viele Menschen kennengelernt, die wirklich ultra vermögend sind, also so richtig vermögend. Ich würde mich jetzt nicht als ultra vermögend, ich würde mich nicht mal als vermögend bezeichnen, ehrlich gesagt, lustigerweise, so von der Selbstdefinition. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich ultra vermögend sind und ich muss tatsächlich sagen, ich würde behaupten, 90% aller Menschen, die ich kennengelernt habe, die ultra vermögend sind, machten nicht den glücklichsten Eindruck auf mich so von der Wahrnehmung. Und das finde ich schon schräg. Und dann, ich glaube, also Armut ist auch kein Weg zur Glückseligkeit. Ich glaube halt, eine Charakterfestigung ist ein Weg zur Glückseligkeit.
Glaubst du, dass dann auch vielleicht vermögende Menschen, sehr, sehr reiche Menschen, die vielleicht auch ein, zwei Patek Philippes zu Hause haben, lieber mit der Rolex in die Öffentlichkeit gehen, wenn sie, ich sag mal, unter Menschen gehen, die vielleicht jetzt keine Patek Philippe, aber eine Rolex erkennen?
Wenn du wirklich vermögend bist, weiß ich überhaupt gar nicht, ob du noch groß mit diesen Uhren durch die Gegend rennst. Also, ich glaube nicht, dass du es möglich. Also, hast du mal jemals Elon Musk mit einer. Also, ich habe Elon Musk zum Beispiel noch nie gesehen. Ich glaube, der trägt gar keine Uhr. Ich meine, der ist ja auch. Der Elon Musk, und das ist so spannend vom Status. Elon Musk ist so vermögend, als glaube ich derzeit der reichste Mann der Welt, dass er wieder ins absolute Gegenteil verfallen kann. Also, es gibt nämlich eine lustige Theorie. Je höher dein Status ist, desto weniger brauchst du ihn. Es gibt eine Untersuchung, ich glaube von Stanford, da hat eine Psychologieprofessorin eine Untersuchung gemacht, dass wenn sie auf die Bühne kommt in einem Anzug und feinen Lackstühlchen und sich dann irgendwie da vorstellt und irgendwie redet, dann wird sie als okay wahrgenommen und auch als kompetent. Mhm. Aber wenn sie kommt und sie ist dort in einem Hoodie und in einer Jeans und mit roten Sneakers, sind die Leute all eyes on her. Die gucken nur noch sie an und in der Nachbetrachtung, wenn die Leute befragt wurden, wie kompetent war die Frau, wie dominant war die Frau, wie mächtig war die Frau, haben die alle gesagt, unfassbar. Also diese Werte sind nach oben gegangen. Warum? Nur wenn du im absoluten Hochstatus bist, kannst du es dir leisten, optisch im Niedrigstatus zu sein. Also in absolut shabby Klamotten durch die Gegend zu rennen. Und das ist lustigerweise, also shabby auszusehen, mindert dich im Fall der Fälle nicht, sondern erhöht dich eigentlich, wenn du auf einer Champagnerparty, also auf einer Cocktailparty der Einzige bist, der halt nicht accordingly gekleidet ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
Das ist wieder der Besondere. Ich glaube, wenn man in höheren Ligen spielt, und immer der das Gegenteil der anderen ist, dann ist immer das Beste, was man machen kann.
Ja. Es gab ein geiles Interview, da hat Herr Döpfner, der Chef von Springer, der Vorstandsvorsitzende, hat Elon Musk gefragt, da hat er nämlich, glaube ich, die Baustelle hier in Grünheide von seiner Fabrik besucht. Mhm. Und da hat er ihn gefragt, in welchem Luxushotel er denn abgestiegen sei in Berlin. Mhm. Hat Elon Musk ihn angeguckt und gesagt, welches Luxushotel? Ich habe irgendwie einen Konferenzraum, das ist der einzige Raum, der sozusagen schon eine Tür hat in dieser Baustelle. Da habe ich am Boden gepennt, weil dann fühle ich die Halle. Abgefahren. Also,
auch vieles, glaube ich, natürlich so Image. Ne,
du weißt nicht, wie viel davon inszeniert ist, aber das ist doch abgefahren.
Also ich glaube schon, dass es gemacht hat, weil ich glaube...
Also nein, er hat es, bin ich mir sicher.
Ich glaube, bei den Menschen und dem Empfinden von Menschen ist es ähnlich.
Ja.
Du kannst... Also du fühlst dich nicht unbedingt besser, weil du im Luxushotel schläfst. Ist ja Quatsch. Also wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja schön. Aber nee, es kann auch sein, dass man im Luxushotel liegt und es geht einem komplett beschissen und man schläft scheiße.
Exakt.
Genauso kann es auch sehr, sehr gut sein, dass man einfach auf dem Boden liegt und sehr, sehr gut schläft. Also ich glaube, Geld ist auf jeden Fall overrated. Und ich glaube, viele Leute sagen ja auch, Geld macht glücklich. Andere sagen, Geld macht nicht glücklich. Ich glaube, man kann Geld und Glück nicht wirklich nebeneinander stellen.
Null.
Also es sind ja komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Ist ja, wie du sagst, keine Ahnung, der Stuhl und weiß ich nicht, der Mond. So, das kann man ja auch nicht. Hat vielleicht irgendwas miteinander zu tun, beides Materie, aber am Ende des Tages ist es halt, zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du willst halt einen Nagel in die Wand bekommen. So, und jetzt kannst du halt überlegen, hau ich den irgendwie, also sagen wir mal, der Hammer ist Geld. Ja? Du kannst dir überlegen, ich krieg den aber auch mit einem Stein rein. Also wenn ich einen Stein nehmen würde, das würde funktionieren. Wahrscheinlich mit dem Hammer am schnellsten, am saubersten, wie auch immer. Geht aber auch anders. Ich glaube, Geld ist halt wirklich ein Mittel zum Zweck, ein Handwerkszeug. Ich glaube, Geld ist ein Werkzeug. Ja. Ist aber übrigens cool, was du gerade gesagt hast mit dem Hotel, meine Frau und ich. Wir haben immer mal wieder auch in wirklich teuren Hotels geschlafen. Und meine Frau sagt immer, wir buchen die nicht mehr. Habe ich gesagt, warum? Dann sagt sie, weil die Erwartungshaltung immer das Problem ist. Wenn du ein Hotel holst für ein mittleres Preissegment, dann ist deine Erwartungshaltung, das ist halt ein Hotelzimmer für ein mittleres Preisequivalent. Und dann kommst du rein und denkst dir, war nicht alles perfekt, aber wahrscheinlich ist es ein ganz klein bisschen geiler, als du gedacht hast. Du denkst dir, mega Deal. Wenn du aber denkst, 5-Sterne-Hotel oder 5-Sterne-Superior, irgendwas, ich habe keine Ahnung, mit Spa-Bereich. Ja. Du kommst in dieses Hotel rein und natürlich, weil du so viel Geld dafür ausgibst, du findest jeden Makel und du denkst dir, scheiße. Das war wieder, es ist wieder voll an der Erwartung vorbei. It's all about managing expectations. Deswegen haben wir uns angewöhnt zu sagen, machen wir einfach. Nur noch ganz, 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 ganz selten, aber nahezu gar nicht mehr, weil wir sagen, jedes Mal enttäuschend.
Ja, und ich glaube, da haben wir auch wieder dieses Thema, umso öfter man etwas macht, umso normaler wird es.
Ja.
Wenn man immer, also sag ich mal, wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang jeden Tag im 5-Sterne-Hotel leben würde, ich glaube, es wäre schon nach einer Woche nichts mehr Besonderes. Und dann ist man ja auch wieder auf genau demselben Stand wie jemand, der sich, sage ich mal, nur ein normales Hotel leisten kann. Also es ist immer so für kurze Zeit halt cool, aber ich glaube, jemand wie Elon Musk arbeitet nicht für Geld. Also er kann sagen, ich bin der reichste Mann der Welt. Und die Bestätigung und diese Sicht, die die Leute dann auf ihn haben, das ist das, was ihm wirklich dieses Glücksgefühl und diese Euphorie gibt. Genau. Aber das eigentliche Geld, das ist nur, damit andere Leute ihn cool finden. So. Aber
ich glaube, bei ihm ist es halt eben ein Werkzeug, auch dass er sagen kann, so, ich will jetzt irgendwas reißen und ich brauche halt dafür jetzt irgendwie, also ich brauche dafür jetzt einfach ein Auto, was es noch nicht gibt. Ja, dann hole ich mir halt die teuersten Leute der Welt und lass dieses Auto bauen.
Ja, ich ein Elektroauto. Man kann ja auch überlegen, auf der Welt gibt es ja eigentlich, also Geld ist ja nur erschaffen worden, so damit man irgendwie wie tauschen kann. Aber am Ende des Tages, solange man sich alles holen kann, was man will, macht halt mehr Geld auch nicht mehr einen Unterschied. Es hört sich so heuchlerisch an, so hey, Geld ist nicht wichtig und so, aber am Ende des Tages...
Das, was du mit Geld machst, ist wichtig. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, also das ist auch, so, es ist großartig, vieles zu haben, wenn du damit coole Sachen machst, die möglichst vielen Menschen irgendwie was Gutes tun. Dann hast du es geschafft, glaube ich. Das ist so meine Definition von irgendwie ein guter Mensch sein. Ja. Du darfst gerne viel Geld aggregieren, also verdienen und dann auch behaben und so. Aber dann ist die Frage, what's next? Also was ist mein Plan damit? Und ich glaube, da würden mir noch gute Sachen einfallen. Also deswegen da arbeite ich auch noch dran. Noch mehr Geld, damit man noch geilere Sachen machen kann.
Ja.
Und auch coole Projekte, coole Menschen unterstützen kann. Ich glaube, das ist gut.
Sagen wir mal, dein 10-jähriger Sohn, der, weiß ich nicht, der wünscht sich jetzt eine Balenciaga-Jacke. Oder eine, ich weiß nicht, was gibt es noch für Marken? Ich kenne gar nicht so viele. Aber er wünscht sich eine sehr, sehr teure Jacke oder will sich eine teure Hose kaufen.
Ja.
Was ist deine Reaktion als Vater? Kaufst du ihm die Jacke? Oder?
Nie im Leben. Also ich bin wirklich in einem Umfeld aufgewachsen, wo wirklich sehr wenig Geld war. So, ne? Also war halt einfach so. Hab das, was ich irgendwie dann hatte, tatsächlich, ich hatte auch kein Vitamin B zum Starten. Ich hatte niemanden, der mir geholfen hat oder der mir irgendwie da irgendwie jetzt Netzwerke zur Verfügung gestellt hätte. Hab mir wirklich tatsächlich alles selber erarbeitet. Und ich glaube bis heute, dass der Grund dafür ist, dass ich halt echt, ich war einfach hungrig. Ich war hungrig und ich wollte alles selber und deswegen habe ich mir alles selber erarbeitet. Und das würde ich mir für meinen Sohn wünschen. So. Also, dass ich glaube, du machst deine Kinder damit kaputt. Wenn du denen zu viel schenkst, machst, gibst, ermöglichst. Ich glaube, du kannst sie stark als Mensch machen. Du kannst sie natürlich auch unterstützen, wenn sie irgendwas brauchen. Oder wenn er mir sagen würde, Papa, ich will jetzt mein eigenes Business starten. Ich brauche dafür aber 5.000 Euro Startkapital. Da würde ich sagen, zeig mir deinen Businessplan. Mhm. Und wenn der mich überzeugt, take my money. So, weißt du?
Cool. Mega. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Krass, was das eigentlich echt für eine riesige Industrie ist, diese Luxusindustrie. Und ich verstehe es selbst noch nicht so wirklich, wie diese hohen Preise jetzt eigentlich genau entstehen. Aber dafür habe ich jetzt Max bei mir sitzen aus der SWR Wirtschaftsredaktion und er hat hoffentlich die richtigen Antworten parat. Hi Max.
Hey Finn, grüß dich.
Max, erste Einstiegsfrage. Hast du eigentlich Luxusartikel?
Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, als ich Uwe gehört habe, was ich mir eigentlich mal gegönnt habe und... Ich glaube, also natürlich, ich könnte jetzt sowas sagen wie, ja, viel Zeit haben und so weiter, das ist schon sehr viel Luxus und so weiter, aber ich habe mir mal ein teures Notebook gegönnt, das war für mich schon echt viel Luxus und eine einigermaßen okaye Uhr, aber ich kann dir nicht mal mehr sagen, wo die eigentlich ist.
Die rosane Casio, meinst du? Die war gerade anders am Handgelenk, oder?
Die rosane Casio. Genau. Nee, ich weiß gar nicht, wo die ist. Also ich würde sagen Zeit und ein Notebook. Aber es war jetzt auch noch kein Luxus, so richtig.
Wie viel hat es gekostet, das Notebook?
Ja, so knapp 2000 Euro oder so. Mhm. Das war für mich, also für mich war das damals schon sehr, sehr viel.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld, keine Frage. Max, wir haben ja jetzt gerade im Gespräch geklärt, warum wir Luxus so nice finden und wie es ist, Luxusartikel zu haben. Aber warum muss das jetzt eigentlich so fucking teuer sein?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich glaube, man kann es einfach beantworten. Würdest du dir irgendwie so Balenciaga-Schuhe kaufen, wenn die noch 20 Euro kosten?
Ich würde es mir so oder so nicht kaufen, weil sie nicht so mein Geschmack sind. Aber
da gehe ich mit. Es ist halt einfach der Preis. Weil je weniger Leute sich das im Endeffekt leisten können, desto angesagter sind natürlich die Produkte. Und das sind unglaubliche Mondpreise, weil Uwe hat es ja angesprochen, trotz Corona, trotz Ukraine-Krieg und so weiter, die Luxusbranche, die boomt einfach extrem, weil die Unternehmen einfach sagen, ja okay, wir verdienen vielleicht mit den günstigen Klamotten nicht mehr so viel, weil die Leute da keine Kohle mehr für haben, aber dafür holen wir einfach unsere Gewinne wieder rein, indem wir Luxusartikel für die reichen Leute noch so viel teurer machen, dass wir das einfach wieder ausgleichen. Und dementsprechend werden die Produkte einfach immer teurer.
Und gibt es eigentlich bei solchen, ich sag mal, Luxusmarken, also man kennt es ja zum Beispiel so von C&A, H&M, Zara, diese ganzen unterschiedlichsten Kleidungsgeschäfte, da gibt es ja immer so Aktionen, 3 für 1 irgendwie oder 1 für 3 oder 2 für 4 und sowas.
Du meinst mal, ob so statt für den Preis von 2 Rolex Omega gibt's gleich 3 dazu?
Genau, ich meine, gibt es da auch vielleicht irgendwie so Sparhacks, sage ich mal, dass ich irgendwie vielleicht auch mal sowas leisten kann?
Bei Luxus sind wir da wirklich komplett raus. Du musst immer den kompletten Mondpreis, sagt man ja auch, bezahlen. Oh. Und das Harte ist sogar, für Luxusbrands gibt es halt keine Sales. Und das führt dazu, dass wenn die Produkte von einzelnen Luxusartikeln nicht abverkauft werden, also die Lager nicht geleert werden mit diesen Artikeln, dann gibt es keinen Sale, sondern die Produkte werden zum Teil tatsächlich einfach vernichtet. Weil die Unternehmen dann einfach nicht wollen, dass die Produkte irgendwie im Sale geraten, weil das könnte ja dazu wiederum führen, dass die Leute, die sich das teuer gekauft haben, sagen, oh, die Produkte sind ja viel weniger wert, als ich dafür bezahlt habe. Und so gab es tatsächlich 2018 zum Beispiel bei Burberry, bei der Luxusmarke, da gab es den Fall, die haben Produkte im Wert von 30 Millionen Euro, die sie nicht verkauft haben, einfach mal vernichtet. Bei Louis Vuitton soll das auch schon so gewesen sein, mit unverkauften Handtaschen, dass die lieber verbrannt wurden, als sie irgendwie günstiger zu verkaufen. Und auch Luxusuhren werden sogar vernichtet. Und die Marke Richemont, die soll in 2 Jahren Cartier und Montblanc Uhren im Wert von über 400 Millionen Euro zerstört haben, weil die halt einfach nicht verkauft wurden.
Boah, Alter, das ist echt mies. Ich glaube auch nicht sonderlich klimaneutral. Also mal ganz abgesehen davon, dass das so viele 100 Millionen sind, die da einfach verbrannt wurden. Aber wie schätzt du jetzt eigentlich die Zukunft der Luxusindustrie ein? Also machen wir das jetzt weiter mit als Gesellschaft und kaufen weiterhin Luxus? Oder glaubst du, das ist nur so ein Trend, der vorbeigeht?
Also ich glaube, wir können ja erstmal wenig ausrichten, weil wir sind irgendwie nicht so die größte Zielgruppe oder die wichtigste Zielgruppe für die Luxusindustrie. Aber das Schlimme ist, ich glaube, da ist erstmal kein Ende in Sicht. Weil wenn so in Zeiten wie einer Corona-Pandemie, wo es der kompletten globalen Wirtschaft super schlecht geht oder einem Ukraine-Krieg, dann auch die Luxusindustrie sagen kann, ach komm, wir machen mal Handtaschen und Uhren, machen wir jetzt einfach mal 60% teurer. Und das hat tatsächlich der größte Luxuskonzern weltweit so gemacht, LVMH. Dazu gehören Sachen...
Noch nie gehört.
Ja, aber das ist der größte Konzern von allen tatsächlich. Da gehört Louis Vuitton dazu.
Ach so, okay.
Dior gehört dazu und Fendi gehört zum Beispiel auch dazu. Und noch dutzende andere Luxusmarken auch. Das ist alles ein einziger Konzern. Und die konnten einfach sagen, trotz wirtschaftlicher Lage, hey, wir machen die Preise viel, viel teurer und die Leute kaufen es einfach trotzdem.
Krass.
Also von daher, ich habe tatsächlich wenig Hoffnung, dass der Luxusboom dann irgendwie so ein Ende hat.
Crazy. Ja, danke auf jeden Fall für deine Einschätzung, lieber Max.
Gerne.
Und für dein Dasein. Ja.
Sehr, sehr gerne.
Und für die Zahlen.
Sehr gerne.
Und das war eine weitere Folge von Finnel und das Geld. Es war mal wieder sehr, sehr spannend mit Uwe von Grafenstein. Ich musste diesen Namen einfach nochmal in der Abmoderation erwähnen, weil ich ihn einfach so geil fand. Ja, ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich jetzt nicht nach dieser Podcast-Folge mehr Luxusartikel kaufen werde. Aber ich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, die es machen irgendwo, weil es natürlich auch ein Statussymbol ist und weil es natürlich mehr ist als das Produkt an sich. Das habe ich gelernt. Sonst hoffe ich, dass ihr auch was gelernt habt. Wenn ja, dann bewertet den Podcast doch gerne positiv. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kuss geht raus und bis dahin. Ciao, euer Finnel.
Finnel und das Geld.
Jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.